Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB+ und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de. Sportradio Deutschland. Denn es ist dein Sport.
Diese Woche war der Zirkus in der Stadt. Genauer gesagt in zwei Städten. Die NHL gastierte mit zwei Teams in Bern und in Berlin zu Testspielen. Wir sprechen heute unter anderem genau dazu. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Am Wochenende startet also die beste Liga der Welt in ihre Saison in Europa. In Prag spielen die San Jose Sharks gegen die Nashville Predators. Christian Kapp, Journalist vom Tagesanzeiger in der Schweiz, wird das Geschehen beobachten. Er berichtet seit Jahren übers Eishockey, hat dabei natürlich die Schweizer Topspieler im Fokus. Er erzählt mir, wie er das Auftreten der NHL in Bern empfunden hat und warum er es grundsätzlich als gute Idee sieht, dass die Teams sich hier in Europa zeigen. Zudem spricht er über die sportlichen Idole für die Eishockey-Jugend in der Schweiz. Namentlich sind das Roman Josi und Timon Meyer. Interessant zu hören ist, dass er Probleme auf die Schweiz zukommen sieht. Oder anders, bei den Drafts seien die Deutschen zuletzt einfach schon besser gewesen, wie er sagt. Apropos Zirkus in der Stadt, wenn die NHL kommt, dann müssen sogar die Bananen genau abgezählt in der Teamkabine liegen. Aber hört selbst. Im Blick über den Tellerrand fokussieren wir den Start der Frauen-Bundesliga. Daniel Bartel trainiert seit 3 Jahren die Frauen der Eisbären Berlin und er geht in diesem Jahr mit dem jüngsten Kader an den Start. 18,8 Jahre jung ist sein Team im Schnitt. Seine eigene Tochter spielt auch mit, gehört mit 21 Jahren, dann aber schon zum alten Eisen. Mit ihm geht es also folgerichtig auch um eine Vater-Tochter-Beziehung und wie oft Eishockey am Küchentisch Thema ist. Und um die Ziele für die kommende Saison. Er ist nämlich davon überzeugt, dass die Berliner mit ihrer Unbekümmertheit für Überraschung sorgen können. Und damit rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich freue mich auf das Gespräch und sage hallo Christian.
Hallo, Konstantin.
Danke dir für deine Zeit, dass wir heute mal wieder, ich habe es schon 2-3 Mal gemacht, glaube ich, ein bisschen in die Schweiz gucken können zu den aktuellen Themen. Wir wollen über den NHL-Start sprechen, wir wollen aber auch, wir sind jetzt an einem Dienstagnachmittag, wir wollen über die Global Series sprechen. Die NHL ist in der Schweiz und in Deutschland zu Gast. Aber bevor wir damit loslegen, du berichtest über Eishockey unter anderem für den Tagesanzeiger in der Schweiz, richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist eine große Tageszeitung in Zürich. Wir berichten darum, dass die höchste Liga, die National League, angeht, über die ZSC Lions, den Stadtzürcher Club und den EHC Kloten. Das ist eigentlich auch direkt bei Zürich. Aber wir gehören auch zu Tamedia, dieser Mediengruppe, und da gehört auch die Berner Zeitung, der Bund zum Beispiel dazu. Und im Sport haben wir eigentlich eine große Mantelredaktion und Eishockey machen wir sowieso ein bisschen alles. Also ich bin fast öfter beim SC Bern als beim ZSC oder etwa gleich oft. EHC Kloten kommt natürlich auch ein bisschen dazu und hin und wieder auch Langnau, unser vierter Club, der auch im Tamedia-Gebiet ist.
Ja, interessant. Und sag unseren Hörerinnen und Hörern mal, das bedeutet, berichtest du dann auch für die Zeitung und in erster Linie Tagesanzeiger, wie du gesagt hast, macht ihr täglich Berichterstattung über das Schweizer Eishockey oder ist es manchmal auch schwieriger, mit den Themen rund um Eishockey ins Blatt zu kommen?
Nicht mehr ganz täglich. Also es ist noch nicht so lange her. Da waren wir während der Saison fast täglich am Berichten. Mhm. Wir haben sehr oft natürlich die Matchberichte immer noch drin, weil ja mit 4 Clubs spielt fast immer einer, jede Runde logischerweise. Ja. Wir probieren auch unter der Woche immer wieder Stories zu haben zu unseren Clubs. Was wir haben, ist die Sonntagszeitung auch noch, die gehört auch zu unserem Medienverbund. Und dort haben wir eigentlich mehr oder weniger immer ein Hintergrund-Eishockey-Thema. Auf das konzentrieren wir uns eigentlich jede Woche. Mhm. Und dort sind dann auch nicht nur unsere Clubs, also die Clubs, über die wir berichten, nicht nur die im Fokus, da gibt es dann auch Stories. Wir hatten zum Beispiel letzten Sonntag eine Gehirnerschütterungsstory mit Claude Paschou, der spielt beim HC Davos. Also da haben wir eigentlich keine Clubgrenzen in dem Sinn. Aber Wir hatten auch einen EV Zug, eine größere Story drin, Schweizer Meister. Also dort haben wir eigentlich keine Clubgrenzen, aber unter der Woche beschränken wir uns meistens schon auch auf unsere Clubs. Dann haben wir natürlich noch den Podcast, den Eisbrecher. Dort ist sowieso Eishockey völlig offen, überhaupt nicht clubgebunden. Probieren wir auch diverse Hintergrundthemen zu beleuchten. Da reden wir fast eine Stunde jeweils mit unseren Gästen über alles Mögliche.
Ja,
Das ist so in
interessant.
etwa unser Programm, ja.
Ja, sehr gut, sehr umfassend. Und den Podcast kann ich gerne hier in den Shownotes nochmal verlinken, dass die Leute, die Interesse haben, da auch gerne mal reinhören können. Sag noch kurz, deine Heimat, hattest du mir eben auch gesagt, in der Schweiz ist Davos. Das heißt, gibt es da dann noch irgendwie eine engere Verbindung zum HC oder nicht?
Es ist nicht ganz da, wo ich lebe, so knapp dreiviertel Stunde entfernt. Und ja, die Verbindung ist da. Mein alter Arbeitgeber war aus dieser Region und da habe ich, mein Gott, wie lange war das etwa? Über 15 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich nah über den HC Davos berichtet. Die Zeit von Arno Del Curto ist ja sicher auch ein Begriff. Ja, die Trainerlegende, die habe ich eigentlich dort plus minus fast komplett mitgenommen. Von dem her, ja, gab es schon eine engere Beziehung, aber die hat sich jetzt eigentlich, ja, weil ich jetzt seit über 5 Jahren nicht mehr in der Region arbeite, Stück für Stück schon ein wenig abgenommen. Aber klar, ich wohne in der Nähe, bin nicht so oft dort, weil meine Arbeitsort jetzt vorwiegend Zürich und Bern ist, aber klar, das geht ja nicht vergessen. Ich war auch 22 Jahre hintereinander am Spengler Cup in dieser Zeit. Also doch, ein bisschen gab es schon eine Beziehung dort, ja.
Verstehe. Und bevor wir eintauchen in vielleicht gestern Abend auch und die aktuellen Themen rund um die Schweizer Spieler und den NHL-Start, sag uns noch kurz, wie verfolgst du die deutsche Eishockey-Liga, also die Penny DEL?
Ja, da muss ich gestehen, schon nur sehr, sehr am Rande. Also, ich würde gerne auch mehr SHL Schweden, auch mehr Deutschland, auch mehr Finnland verfolgen, aber es hat sich eigentlich ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, weil da, ja, auch, ja, wie soll ich sagen, wir haben genug zu tun, sag ich mal, mit
Ja, schon
unseren
verstanden.
Clubs. Es bleibt wie fast kaum noch Zeit übrig. Also, gerade die SHL würde mich eigentlich schon viel mehr interessieren, auch ein bisschen die KHL früher. Jetzt ist ja wieder ein anderes Thema, aber es bleibt privat interessiert mich natürlich die NHL sehr. Muss ich auch mich immer mehr einschränken. Also vor ein paar Jahren kam es noch vor, da habe ich regelmäßig auch in der Nacht Live-Spiele geschaut. Playoffs sowieso, nächsten Morgen dann die anderen Spiele noch zeitversetzt geschaut. Komme ich leider, man wird auch ein bisschen älter halt, ja. Ist nicht mehr so frisch zum irgendwie von 1 bis 4 Morgen regelmäßig Spiele zu schauen. Aber doch die NHL würde ich sagen, privat, die interessiert mich schon noch. Ziemlich. Wir haben ja auch Spieler drüben, mit denen ich regelmäßig auch zu tun habe. Also doch, die verfolge ich schon noch. Aber DEL, tut mir leid, ich hoffe, du stellst mir keine Insider-Fragen zu DEL. Das käme nicht gut aus.
Nein, das sparen wir uns, dann sparen wir uns heute mal aus und das soll ja auch nicht das Top-Thema sein. Und du bist leider, das hatten wir eben auch schon kurz, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, dieses Jahr auch nicht beim Deutschlandcup. Da warst du
Nein.
ja mit der Schweizer Nationalmannschaft in den letzten Jahren dann schon teilweise, ne?
Nee, mit der Nationalmannschaft war ich eher selten
Okay.
unterwegs. Ich habe es schon verfolgt, oft auch aus dem Büro aus. Also die WM war ich nicht vor Ort, aber ich habe doch einige Aufgaben übernommen dort, um den Kollegen vor Ort zu unterstützen. Also die Spiele, die schaue ich schon. Ich war in Fisburn am Heimturnier der Schweiz live dabei letzte Saison. Aber sonst im Ausland war ich eigentlich selten bis nie bei der Schweizer
Okay.
Nationalmannschaft.
Ja, und dieses Jahr, vielleicht noch zur Erklärung, die Schweizer sind dieses Jahr nicht beim Deutschland, Cup dabei in Krefeld Mitte November, weil sie quasi eine Liga oder einen anderen Wettbewerb spielen, ne?
Genau, sie dürfen erstmals mit den großen Anführungszeichen mitspielen.
Aha.
Das ist natürlich eine Riesenaufwertung. Ich denke, das steigert auch den Wert dieser Testspiele, weil du merkst schon, die ewigen Spiele gegen Deutschland und Slowakei, ich glaube, das hat sich schon ein bisschen auch abgestumpft. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand jetzt das aufzählen könnte, wie oft man welche Resultate innerhalb dieser Turniere erreicht hat. Und jetzt ist man plötzlich ja bei den Großen dabei. Und es nimmt mich auch Wunder, wie das auch auf das Aufgebot Auswirkungen haben wird, weil Patrick Fischer hat ja dann oft einzelne Turniere auch extra für junge Spieler reserviert, dass da eine eher unerfahrene Mannschaft an die Turniere ging. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du das jetzt machen kannst, wenn du dann nur noch gegen Tschechien, Schweden, Finnland spielst. Da musst du ja eigentlich fast mit dem Besten kommen.
Ja, absolut. Wird natürlich auch spannend für alle Eishockey-Fans, die in der Tat auch über den Tellerrand gucken und nicht nur die DEL, sondern auch die anderen Ligen verfolgen und nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die anderen dann irgendwie interessant sein, wie die Schweizer sich da schlagen. Aber dann lass uns doch mal zu unserem Thema kommen. Die NHL ist sowohl in der Schweiz bei euch als auch hier in Deutschland zu Gast dieser Tage, bevor die Saison losgeht. Und die geht auch in Europa los, in Prag am Wochenende. Du warst gestern Abend in Bern beim Spiel gegen Nashville. Vielleicht erstmal kurz, hatten wir auch schon, war auch kurz nachzulesen, überall natürlich knapp über 17.000 ausverkauftes Stadion. Das bedeutet, die Stimmung war gut.
Ja, kann man sagen. Es war vor allem speziell in Bern eben in dieser großen Arena. Und ich meine, seit über 3 Jahren war dort nie mehr ausverkauft. Dafür kam das eigentlich regelmäßig vor. Also Derbys, Bern, Langnau oder wenn Davos in Bern spielte, war ich auch mehr oder weniger immer ausverkauft. Aber aus dem Serienmeister Bern, der 3-mal in 4 Jahren Meister wurde, wurde eigentlich ein Problemkind in den letzten 3 Jahren. Die Top 8 immer verpasst. Einmal die Playoffs zwar erreicht, weil wir jetzt auch dieses Pre-Playoff-System haben. Da haben sie noch mit diesem Best of 3 noch vom 9. Rang aus die Playoffs geschafft, aber auch keine Serie mehr nachher gewonnen. Also in Bern ist schon momentan ein bisschen sportliche Flaute. Jetzt ist der Neustart mit einem massiv veränderten Team. Ich glaube, 14 neue Spieler, 13 gingen oder plus minus irgend sowas. Aber der Erfolg ist noch nicht wirklich zurück. Und darum, das siehst du auch bei den Zuschauerzahlen, Corona hat da auch nicht geholfen. Und darum war es recht speziell, ja, seit 3 oder 4 Jahren erstmals wieder diese Arena voll zu erleben. Mhm. Es war natürlich ein bisschen eine andere Stimmung als jetzt, sage ich mal, Playoff-Finalspiel 7. Es war wirklich ein Eishockey-Fest mehr, weil bei Nashville spielen ja 2 sehr prominente Schweizer Spieler, Nino Niederreiter und natürlich Roman Josi, der Berner. Es war für ihn ja die Rückkehr zu seinem Heimatclub. Es war eigentlich ein Fest für Roman Josi, man kann es zusammenfassen, eigentlich so sagen.
Ja, ich habe heute mir ein bisschen was angeschaut in den sozialen Netzwerken, in den Timelines. Das sah in der Tat so aus und der hat dann auch dementsprechend gut gespielt, hat, glaube ich, 2 Tore gemacht, ne? Beim 4-3 haben die gewonnen, richtig? Habe ich richtig auf dem Schirm. Also war eine rundum gelungene Veranstaltung dann für Roman Josi.
Definitiv. Und man sah es ihm auch an. Ich meine, kannst du dir ja vorstellen, es ist ja nicht das Gleiche wie wirklich ein NHL-Spiel. Also die sind jetzt nicht irgendwie aufeinander losgegangen. Das Tempo war zwar überraschend gut, muss ich auch sagen, aber du hast selten Checks gesehen, die zu Ende gefahren wurden. Mit Ausnahme vielleicht von Dritt-Viertlinien-Spielen bei Nashville und drittes Verteidigerpaar Jeremy Lawson, der hat am Anfang ein paar Mal krachen lassen. Ich denke, da ging es vielleicht auch noch um die letzten Spots im Roster für Prag, weil ich glaube, Nashville war mit 7 überzähligen Spielen hier, also es waren noch nicht alle Plätze vergeben, aber ansonsten war es einfach ein schönes Spiel. Bern hat im ersten Drittel gut mitgehalten, ging sogar 2-mal in Führung und du sahst, Roman Josi war wirklich der Motivierteste bei Nashville, also der hat sich wirklich zusammengenommen, das war für ihn auch eine Riesenfreude, hat er nachher auch gesagt, er wollte sich wirklich zeigen, er schoss 2 Tore, er war auch am häufigsten auf der Strafbank, das war auch noch lustig, sie sind nicht okay. So ein Bösewicht und also es war besser skripten, hättest du es fast nicht können, er hatte sogar noch eine Torchance für den Hattrick kurz vor Schluss, wo er fast das leere Tor hatte, aber sehr spitzen Winkel und schoss er ins Außennetz, also wenn der auch noch rein wäre, dann könntest du sagen, das war Hollywood.
Ah. Ist das eigentlich, und das kannst du sicherlich gut beurteilen, weil du mit den Spielern eng im Austausch bist und regelmäßig mit ihnen sprichst, ist so etwas dann für die Berner Jungs, wenn so eine NHL-Truppe kommt, ist das so eine Art Highlight oder ist das mittlerweile oder vielleicht auch in so einer Phase, dann ist das eher so ein aufgewertetes Testspiel? Wie ist das für die Jungs?
Nein, weil es ja nicht jedes Jahr ist, es ist schon speziell. Ich denke, wenn sie jetzt jedes Jahr auch gegen immer den gleichen Gegner oder so wäre, dann könnte sich das vielleicht leicht abstumpfen. Lustig ist ja, dass der Trainer der Predators, ich glaube, der war auch Trainer der New Jersey Devils vor 4 Jahren. Also es gab tatsächlich einen Rückkehr. Okay. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Blödsinn, aber ich glaube, der war wirklich in jener Saison wirklich bei den Devils. Aber es war von dem her, ja, es war 4 Jahre her. Es ist Roman Josi war hier, er hat ja noch wirklich gute Kollegen im Berner Team, die er kennt, also für die war es sowieso speziell. Beat Gerber, der 40-jährige Routinier, der seine letzte Saison spielt, war noch einer der ersten Verteidigerpartner als der junge Teenager Roman Josi. Seine erste Saison bei Bern spielte damals. Wir hatten auch extra das Bild bei unserem Artikel, wie Gerber und Josi sich am Schluss verabschieden, das war ein sehr schönes Bild. Also von dem her denke ich, ist schon ein Highlight und es war auch eine willkommene Abwechslung, weil eben nach all diesen Problemen in Bern, auch dem, ja, sage ich mal, okay bis mäßigem Saisonstart des SCB, war es wirklich mal auch für die, denke ich mal, schön, wirklich einfach mal ein Spiel zu spielen. Dann gab es natürlich noch den deutschen Bezug, so wollen wir auch nicht vergessen. Dominik Cahun hat sein Comeback gegeben nach langer Verletzungszeit und das war auch für Bern sportlich wichtig zu sehen, doch der ist jetzt langsam wieder ready, weil der wurde schon vermisst. Ist eigentlich als Nummer 1 Center vorgesehen und hat bis jetzt doch ziemlich gefehlt.
Und wie ist es bei den Fans, bei den Menschen in Bern und grundsätzlich in der Schweiz? Ist da eine Art Euphorie da, wenn die NHL rüberkommt, dann in die Schweiz? Hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, die Kollegen Bernd Schwickerath und Journalisten, und Bernd war es, glaube ich, der geschrieben hat, der Zirkus ist in der Stadt, angesprochen oder auf das Thema, dass San Jose jetzt in Berlin ist. Ist das so ein bisschen was Besonderes für die Fans, wenn die NHL kommt?
Ich denke schon. Also diesmal war es wirklich anders. Also noch spezieller wegen Josis Rückkehr. Aber es war irgendwie schon, ja, die Nashville Predators sind hier. Aber es war eigentlich vor allem Roman Josi. Also ich habe so viele Nashville Jerseys mit Roman Josi auf dem Rücken gesehen oder auch für Bern Shirts. Das hat das Ganze schon ziemlich gesteigert. Lässt sich das fast nicht vergleichen mit den anderen NHL-Spielen, die hier waren. Zwar schon auch vor 4 Jahren war es ja Nico Hischier, der zurückkehrte mit den Devils. Die NHL schaut ja auch, glaube ich, dass die Teams, die kommen, schon irgendeinen Bezug haben zum Ort, wo sie sind. Dass es nicht gleich irgendein Team ist. Von dem her doch, also es lässt sich nicht mit Fußball-Champions League natürlich vergleichen, aber es war doch. Also du hast in Bern gestern schon, das Stadion ist natürlich ziemlich außerhalb, also in der Stadt selber merkst du nicht groß, aber es gab schon ziemlich Verkehrschaos, schon das Stadion war schon eine Stunde vor Spielbeginn, diese hiesige Stehrampe, die war voll. Es war auch ein bisschen anders, das Publikum, es kam natürlich nicht nur Bern-Fans, also von dem her, ja, der Zirkus, es hat schon was. Also und das trägt natürlich, ich sehe diesen Zirkusbegriff eigentlich auf zwei Ebenen, einerseits das Fest, und andererseits natürlich dieses bisschen Wichtigtuerische, das die NHL natürlich rund um so ein Spiel veranstaltet. All diese Regeln, ich meine, der SCB hat ja, das wird in Berlin genau gleich sein, über 100 Seiten Vorgaben, was alles anders sein muss, wie viele Bananen in welcher Kabine liegen müssen und wer sich wo wann aufhalten darf und nicht aufhalten darf. Die unbenannten Wireless-Netzwerke, die Stromversorgung, die umgestellt werden musste, weil die Nordamerikaner kommen natürlich mit ihren Geräten und die nehmen natürlich nichts mit. Da muss natürlich für sie alles umgestellt sein. Und. Das könnten wir jetzt eine Stunde lang über das reden. Und das hat natürlich dann auch so ein bisschen diesen Zirkuseffekt, der recht amüsant ist. Ja,
ja, aber das finde ich spannend. Wie blickst du denn da drauf? Also das ist für dich ja eigentlich ein gefundenes Fressen als Journalist, wenn du darüber berichten kannst. Denn das gibt ja Geschichten ohne Ende. Und wie blickst du da als Eishockey-Fan drauf, wenn du sagst, du bist auch verfolgst die NHL seit Jahren irgendwie eng oder versuchst das zu verfolgen? Was hältst du von diesem, ja, wie wir jetzt gesagt haben, von diesem Zirkus?
Es ist lustig, das mal in einem anderen Land zu sehen, weil ich bin ja auch häufig in der NHL selber die Spieler besuchen gegangen. Also in den letzten Jahren vor Corona war ich eigentlich jedes Jahr 2 Wochen unterwegs und habe so viele NHL- und AHL-Spieler der Schweiz probiert zu treffen. Von dem her gewöhnst du dich ja, wenn du das dort siehst. Aber jetzt das mal in der Schweiz zu sehen, die haben ja wirklich, ich denke, auf das kann man sich auch heute in Berlin darauf einstellen, du wirst die San Jose-Elemente aus ihrem Stadion auch erleben, also Maskottchen, Goalhorn ist exakt der gleiche, wenn sie ein Tor schießen, die Tormusik, die nachher kommt. Wenn es ein Powerplay gibt, dann kam dieses Hui, 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 was das vom Shark, also von The Jaws ist in Nashville ja die Powerplay-Soundeinlage, auch das war. Du sahst auch, die Angehörigen der Predators hatten eine eigene einen Abschnitt auf der Tribüne und da haben die natürlich das alles auch rhythmisch mitgeklatscht oder diese Bewegungen mitgemacht, die man dann auch in Nashville macht. Mhm. Also das war schon lustig, das mal in der Schweiz zu sehen. Und ich denke, da gab es doch einige Zuschauer, die sich nicht alles gewohnt waren. Also diese neuen Werbeunterbrüche, wenn die Jungs mit den Schaufeln kommen, um das Eis wegzukratzen, da gab es jedes Mal ein gellendes Pfeifkonzert, ab dem zweiten Mal, weil da haben sich viele genervt, dass das Spiel dann so ewig lange geht, mit all den Unterbrüchen, die längeren Diddlespausen, diese Kommerzialisierung auch mit Maskottchen. Also das war lustig zu beobachten, definitiv, ja.
Was hältst du denn grundsätzlich von dem Schritt? Also ich nehme es zumindest so wahr, ich habe jetzt natürlich auch in Vorbereitung für die Folge jetzt, aber weil eben die NHL jetzt auch mal wieder zu Gast hier in Deutschland ist, natürlich versucht, ein bisschen mehr zu lesen oder mehr zu verfolgen als sonst. Und es ist ja schon so, dass die Ankündigung da ist, dass dieses kommen in andere Länder nach Europa von der NHL, dass das ein Stück weit forciert werden soll. Ist das denn etwas aus deiner Sicht, was die NHL auch einfach stärker machen muss und sollte?
Schlussendlich geht es ja wahrscheinlich um die Vermarktung, dass du noch mehr Merchandising hier absetzt und noch mehr präsent bist. Irgendwann war doch mal die Rede, dass es vielleicht irgendwann mal eine Division in Europa gibt. Das kann ich mir wenig wirklich vorstellen. Also wie soll das funktionieren? Dann fliegst du dann wirklich die ganze Zeit hin und her als European Division. Also ich weiß nicht, aber ich kann mir das wenig vorstellen.
Ja, ich auch nicht.
Also das wäre eigentlich auch aus anderen Dingen absurd. Aber ja.
Ja.
US Sports und absurd, ich glaube, da das alleine wird es nicht verhindern. Und darum denke ich, die Präsenz schon wichtig, ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt auch extrem viele NHL-Fans in Europa, in diesen traditionellen Eishockey-Ländern. Also da hast du gestern am Merchandise, es war so viel Nashville-Zeugs, dass du sagst, das kann ja nicht alles aus Nordamerika gekommen sein. Also vielleicht unterschätzen sie das sogar, wie viele Leute hier sich eigentlich für die NHL oder für zumindest für die Spieler aus ihrer Region, die dort drüben spielen, interessieren. Ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch, also wird das jetzt in Berlin auch so aussehen, dass du Sharks-Merchandise ohne Ende sehen wirst, oder ist das vielleicht weniger ausgeprägt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich werde das heute Abend mir, ich bin jetzt leider nicht im Stadion heute Abend, ein Kollege ist da, guckt sich das live an, aber ich werde es mir natürlich im Fernsehen angucken. Ich bin so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es ganz so sein wird. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da ist diese Story, die ihr hattet mit Roman Josi und den beiden Spielern, oder gerade mit Roman Josi, ist, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit besser für die Gesamtstory als jetzt hier in Berlin. Gar nichts gegen Nico Sturm, der hat den Stanley Cup gewonnen. Ja, aber ich glaube, da fehlt die Verbindung so ein bisschen zu den Eisbären nach Berlin und zu den Fans. Aber ansonsten ist das sicherlich für die Leute, die da hingehen, ist das am Dienstagabend ein tolles Event. Wie blickst du denn grundsätzlich auf den Saisonstart, wenn man mal jetzt auch die Schweizer Spieler so ein bisschen in den Blick nimmt, die in der NHL unterwegs sind? Gibt es da vielleicht auch jüngere Jungs aus deiner Sicht, die auf sich aufmerksam machen können?
Na, das ist eine ganz andere Story. Das sieht man, glaube ich, auch beim Draft. Also dort hat Deutschland eigentlich die Schweiz mittlerweile nicht nur eingeholt, sondern überholt. Mhm. Es könnte sogar sein, dass das mit Österreich auch passiert. Also diese doofen, traditionellen Österreicher-Witze in der Schweiz, die musst du übers Eishockey, ja, wenn du arrogant bist, darfst du das vielleicht über die Liga noch machen, aber eigentlich nicht mehr über die Einzelspieler. Ein gutes Beispiel, 17-jähriger Verteidiger bei Kloten, David Reinbacher, Riesentalent. Wir haben keine Schweizer 17-jährigen Talente, Verteidiger, die in unserer höchsten Liga spielen. Nicht mal annähernd, also... Ich habe extra vorher nachgeschaut, weil diese Story habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch ein paar Mal gemacht. Die jungen Spieler in der Schweiz, du kommst immer auf die gleichen Namen. Du hast Simon Knack bei Davos, der war bei der U20 WM. Du hast Josh Farney beim SCB. Und ja, nachher wird es dann schon mal knapp. Du hast schon Spieler, die ja ein bisschen Eiszeit bekommen, aber so in wirklich guten Rollen. Nee, das gibt's nicht mehr. Wir hatten Liam Bixel natürlich jetzt erst unten drauf, im letzten Mal. Aber das ist für mich ein bisschen wie Nico Hischier 17. Das ist ja nicht die Regel. Das ist quasi, das gibt's einfach. Gewisse Spieler kannst du höchstens verhindern, aber nicht heranzüchten, dass das jetzt Nummer 1 Drafts werden. Für mich geht's da mehr um die Breite und die fehlt auch. Und Liam Bixel ist sowieso eine spezielle Story. Das ist jetzt für mich keine typische Schweizer Eishockey-Story. Also ja, in der Breite, nee. Also da kommt wirklich ziemlich wenig nach. Sieht man ja auch U20, U18 WM. Also ich glaube, die Schweiz verlor ja U20 WM gegen Deutschland, aber bei Deutschland fehlten ja eigentlich doch diverse gute Spieler. Und die Schweiz hatte eigentlich, außer Bixel, das ist eben eine Story für sich, der durfte nicht mit, hatte eigentlich die Besten, die wir haben im Moment dabei.
Und was ist mit dem Timo Meier, hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der spielt am Dienstagabend gemeinsam mit Nico Sturm eben gegen die Eisbären. Der spielt auch in San Jose. Ist das aus deiner Sicht eigentlich, ist das ein Leistungsträger in dem Team in San Jose?
Definitiv. Der hat ein Zwischenjahr gehabt, als er wirklich ein bisschen Mühe hatte, aber ansonsten hat er wirklich einen steilen Karrierenverlauf. Und letzte Saison war das Highlight. Also der hat wirklich ausgenutzt, dass die beiden Sharks, ja, die zählen ja wirklich nicht mehr zu den Top-Teams. Und da wurde auch seine Rolle größer und der hat das richtig gepackt. Also war beeindruckend, Timo Meyers Saison, auf jeden Fall. Also der ist dort nämlich gesetzt, wenn nicht in der ersten, dann allerhöchst spätestens in der zweiten Linie.
Und Nico Hischier hast du eben angesprochen, spielt bei New Jersey, ne? Wenn ich das richtig auf dem oder im Kopf habe, der wurde ja immer auch so ein bisschen hier bei uns in Deutschland, also das, was du eben gesagt hast, so dass man gewisse Talente nicht jedes Jahr bekommen kann, das wird ja hier in Deutschland auch oft gesagt, wenn man über die Stützlis und Lukas Reichels und so und Moritz Seider sowieso. Aber
Jetzt
wir
hast du
haben jetzt
schon
schon,
drei. Jetzt hast du
ja, wir
schon
haben schon.
drei.
Ja, wir haben schon ein paar, das stimmt. Aber es ist eben auch die Frage, ob das in Zukunft so weitergeht. Wie schlägt denn der Nico sich aus deiner Sicht so jetzt? Der ist ja in der Tat auch noch sehr jung.
So, nur kurz, um das noch ergänzen. Peterka hast du jetzt gar nicht erwähnt.
Ja, ist
Also,
richtig.
ihr seid schon in der Situation in Zweitrundendraft, denn das haben wir auch noch so nebenbei.
Ja.
Das ist noch lustig. Nee, also Nico ist definitiv auch in der oberen Liga, logisch. Er wird vielleicht nicht so extrem wahrgenommen, auch bei uns, weil er nicht so die Scoring-Maschine ist. Aber er ist ja Captain in New Jersey. Er ist wirklich so ein Allrounder-Spielertyp. Er hat sich richtig zu einer Leader-Figur entwickelt. Aber von ihm siehst du jetzt nicht wie bei Kevin Fiala oder bei Timo Meier diese Highlight-Reel-Goals. Also für mich auch ein bisschen zu Unrecht wird er da vielleicht ein bisschen weniger genannt, wenn es da um die sogenannten Schweizer Stars geht. Und natürlich Roman Josi. Wie konnte ich jetzt den vergessen nach gestern?
Ja.
Ja.
Wie lange will denn der eigentlich noch spielen, Roman Josi, weißt du das?
Wie lange der noch spielen will?
Mhm.
Der hat ja noch einen ewigen Vertrag, hat er doch kürzlich erst unterschrieben.
Ja.
Also der ist schon noch eine Weile dort präsent, denke ich. Also, das ist ja auch Verteidiger, die hören ja nicht mit Anfang 30 schon auf,
Ja, und wenn du
wenn
das
sie
dann
gut
richtig, ja
spielen.
genau, ja, wenn du das dann mit der Erfahrung richtig machst, dann kannst du in der Tat ja auch, also ich meine, wenn du körperlich gut davor bist und auf dich achtest und so, dann sind es in der Tat auch ein paar Jungs, die wirklich auch noch nicht ins hohe Alter, aber die noch ein paar Jahre spielen können, ne?
Also bei Josi kann ich es mir eh vorstellen, weil der vom Spielstil, das ist ja nicht der Verteidiger, der jetzt die Open-Ice-Hits sucht oder der brutale irgendwie Abräumer vor dem Tor ist. Also der spielt ja wirklich intelligent, der ist ja so eine Art stürmender Verteidiger, aber hat sich defensiv auch sehr gut verbessert in den letzten Jahren. Also logisch, wenn du seine Auszeichnungen auch ansiehst. Aber rein vom Spielstil ist das für mich einer, der kann lange spielen, ja. Weil ich denke, die physischen Spieler, auch die Stürmer, bei denen wird es ja irgendwann mal zum Problem. Du kannst ja nicht bis 38 der Hardhitter sein, der auch permanent ja auch einsteckt. Von dem her sehe ich Roman Josi definitiv als noch sehr lange in dieser Liga. Thema Gehirnerschütterung, die betreffen ja alle, das ist dann wieder eine andere Story. Aber nehmen wir mal jetzt mal an, das ist bei ihm kein Thema mehr, dann sehe ich den definitiv noch viele Jahre in der NHL.
Ist das eigentlich, vielleicht als abschließende Frage, wenn wir auf die Zielgerade mal kommen, ist das auch eine Person, die das Schweizer Eishockey dann und vor allem auch die Jüngeren, also die Jungs und Mädels, die irgendwie Eishockey spielen wollen, ist das die Person, auf die die meisten gucken oder sind es eher so diese jüngeren Shootingstars, sage ich mal, die dann irgendwie schon, wo du merkst, dass die Jungs und Mädels heiß drauf sind, genauso zu spielen wie Nico Hischier?
Also du meinst die jungen Ausländischen, so Cale Makar, alle seine.
Nee, ich meine eure, die Jüngeren, eigentlich den, so aus deiner Sicht, was den Nachwuchs in der Schweiz angeht, die vielleicht mal irgendwie den Sprung schaffen wollen, gar nicht so zwingend erstmal in die, zu sofort in die NHL, aber vielleicht auch in die ersten Mannschaften in der Schweiz. Ist so ein Roman Josi so ein, ist das letztlich so ein Nationalheld im Eishockey? Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt?
Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also natürlich schaut man auf die, aber ich glaube, dort sind dann auch ein Nino Niederreiter, stehen genau, würde ich sagen, fast auf gleicher Stufe als Vorbilder. Weil wir haben ja diese diversen Wege und ich würde sogar dort Liam Bixler dazu zählen, weil der hat jetzt ja, also er ist ja noch nicht in der NHL, aber da bin ich überzeugt, er wird es schaffen. Der hat es ja via Schweden geschafft, dann haben wir Nino Niederreiter, der hat es via kanadische Juniorenliga geschafft. Roman Josi hat es via die Schweizer Liga geschafft. Also die haben eigentlich alle aufgezeigt, du kannst es in die NHL schaffen auf diverse Arten und Weisen. Darum denke ich, in Sachen Vorbild sind die auch Hischier etwa auf einer Ebene. Also ich bin sicher, wenn das Spiel jetzt im Wallis gewesen wäre, dann hätten wir das Gleiche mit Nico Hischier so erlebt, dann wäre das der Volksheld dort gewesen.
Okay. Kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Zielgruppe oder wie alt die Jungs und Mädels sind, ne, in Zeiten von Social
Ja.
Media und so.
Genau. Und sie haben ja noch diese Leute jetzt zum Anschauen. Ich weiß nicht, wie das in 5 bis 10 Jahren sein wird, weil dann ist diese Generation, über die wir gerade reden, die wird ja dann nicht mehr da sein.
Ja.
Und wenn dann wirklich so gut wie nichts nachgekommen ist, das wirkt sich ja dann wahrscheinlich schon auch auf die kommenden Generationen aus. Ja, dann hast du all diese Vorbilder nicht mehr, dann ist es wie nicht selbstverständlich, dass du zu solchen Leuten hochschauen kannst. Ich denke, wir nehmen das auch ein bisschen, was das selbstverständlich mittlerweile war. Wir hatten ja vorher ja auch nie diese Spieler in der Schweiz. Plötzlich hast du Jahr für Jahr First-Round-Draftete Spieler. Irgendwann denkst du, ja, das ist ja wie, ach klar, haben wir jedes Jahr. Und jetzt hat das Jahr für Jahr ein bisschen abgenommen und irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Schock. Also wenn man sich ja mit Finnland oder sogar Schweden vergleicht, das ist ja, ich denke, das kennt ihr in Deutschland auch.
Das ja, das kennen wir auch.
Das ist ja, das darfst du gar nicht vergleichen. Und rein von der Anzahl Einwohner her dürfte man sich ja mit Finnland vielleicht schon ein bisschen vergleichen. Aber nee, das ist lieber nicht. Da wird es dann fast schon peinlich.
Ja, das stimmt. Der Vergleich hinkt dann wohl. Ja. Und sag mal, wirklich abschließende Frage, schaffst du es dann in absehbarer Zeit, weil du das gesagt hast, dass du immer eigentlich versucht hast, rüber zu fliegen und die Jungs auch vor Ort zu sehen und mit ihnen zu sprechen? Ist das mal wieder angedacht oder ist das aktuell schwierig?
Es war eine Idee für diese Saison wieder, nach Corona, aber ich habe es jetzt sein lassen, weil wir haben hier auch mit personell Engpässe und Sachen und wenn ich da einfach 2-3 Wochen weggehe, das will ich gar nicht, das käme nicht gut aus. Also, ich will nicht sagen, es braucht mich unbedingt hier, aber wir sind wirklich im Moment, wir haben Krankheitsfälle und Sachen und sonst Ausfälle und ja, kann ich gar nicht groß drauf eingehen, aber wir brauchen wirklich jeden hier, den wir haben. Aber ich denke vielleicht nächste Saison, warum nicht? Ja. Also es muss auch immer, es ist ungemein schwierig, einen Spielplan dann auch für mich zu zusammenstellen. Das ist eine halbe Doktorarbeit jeweils, weil ich möchte dann wirklich in kürzester Zeit so viele wie möglich treffen. Und da musst du permanent drauf schauen, haben sie gerade einen Homestand? Also ich kann nicht einen treffen, wenn der auswärts unterwegs ist und nur für ein Heimspiel schnell kommt und dann wieder weg ist. Ja. Dann einen Zwischentag dazwischen, wo sie keine Spiele haben und. Und das probierst du dann mit 5, 6 Teams plus noch AHL, haben wir ja gar nicht gesagt, haben wir auch nicht mehr gerade viel Spiel, aber versuche ich auch, dann vielleicht den einen oder anderen zu treffen. Und das ist gar nicht so einfach, so eine Reise in 2 Wochen zusammenzustellen.
Ja, verstehe ich. Ist denn der Kontakt ansonsten zwischen dir als Journalist und den Spielern, funktioniert das reibungslos, wenn die drüben sind und in ihrem Daily Business, kannst du mit denen dann, gehst du direkt auf die zu und musst das über die Clubs laufen? Wie ist das eigentlich?
Hat ein bisschen jetzt abgenommen. Vorher war es eigentlich schon viel häufiger, ja. Es kommt auf den Spieler drauf an. Also gewisse kontaktiert man direkt. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass das die Clubs groß kümmert, wenn jetzt die, was die in den ausländischen Medien stattfinden. Es ist ein bisschen anders, wenn du dann dort bist. Dann ist alles auch dort, wie erwähnt vorhin, Bern, alles ist geregelt natürlich, wann du wie lange mit wem wie sprechen kannst, aber alles, was eigentlich außerhalb stattfindet, ist dann wieder, eigentlich wieder, ja, ist schon locker. Ja. Und ich nehme jetzt auch Eishockeyspiele eigentlich eher locker wahr, ich kann mir das jetzt mit Fußball unmöglich vorstellen, dass du so einen Kontakt hast und.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Ja, also das ist ja sicherlich auch nach wie vor wirklich ein großer, wie ich finde, ein großer Vorteil in unserer Sportart, dass vieles einfach viel einfacher umsetzbar ist und die Jungs sehr, sehr entspannt. Also das ist bei uns wirklich auch so. Ja.
Ja, und die Hockeyspieler haben nicht, weiß ich, wir hatten kürzlich eine Story über irgendeinen Fußballer, da kommt einer und sagt, er sei der Berater vom Spieler und der Spieler sagt, ich kenne den gar nicht. Also es ist nur solche Sachen oder dass ein Spieler 7 Berater hat, sowas gibt es ja nicht und darum ist es auch unkomplizierter.
Definitiv, ja. Ja, lass uns das für Sport Eishockey, lass uns das so beibehalten. Ich glaube, das ist für
alle Beteiligten.
Ja, absolut. Christian, ich danke dir. Ich
kann eine Gegenfrage noch stellen, noch vielleicht zum Abschluss. Wie ist das mit Leon Dreiseitel? Ich meine, der ist ja nochmal irgendwie eine Stufe höher aufgestiegen, da kann man ja so Josi oder vielleicht noch höher vergleichen. Gibt es da noch überhaupt einen Kontakt zu deutschen Medien oder ist das irgendwie schon zu hoch in den Sphären, oder?
Nee, es ist witzig, dass du das fragst, weil ich saß gerade Ende letzter Woche saß ich in Düsseldorf mit dem Manager von Leon zusammen, weil wir ein paar Sachen besprochen hatten, gar nicht so sehr nur für die DEL, aber weil es da immer einen persönlichen Austausch auch gibt. Doch, das ist nach wie vor, glaube ich, versuchen die das so zu machen, dass er auch in regelmäßigen Abständen wirklich für die deutschen Medien greifbar ist. Und auch sowas wie die Eishockey News, das ist ja unser Leitmedium, sage ich mal, und dass die Experten, die über Eishockey berichten, die haben dann auch regelmäßig die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, haben für das NHL-Sonderheft, was die machen, haben sie auch mit ihm sprechen können. Also da, das ist schon, was ich auch finde, was sehr positiv ist, dass da wirklich der Andreas Ulrich, der das macht mit dem Leon, da wirklich auch weiß, dass die Basis zu Hause in Deutschland dann nicht vergessen wird. Und er ist ja auch nach wie vor im Sommer in Köln und trainiert damit und hat da enge Verbindungen. Also da gibt schon nach wie vor eine gute Beziehung, auch zu den Medien. Das denke ich schon.
Ja, das tönt ja gut. Das war zum Beispiel für mich so ein bisschen Minuspunkt jetzt in Bern, weil das ja alles von der NHL organisiert war. Wir haben diese zwei Schweizer Spieler hier, das müsste doch eigentlich als Plattform doch dann nutzen. Und
Ja,
dann ist
natürlich.
die Fragerunde quasi auch betont, ja, nicht one-on-one, oder meint irgendwie, ja, warum nicht länger, dann halt im Scrum, aber dann gibt es irgendwie gut 5 Minuten im Scrum und kaum sind 4, 5 Fragen gestellt, ist schon Last Question und fertig. Und das kommt ja nicht von den Spielern, also definitiv nicht. Ich traf Nino noch, bevor er rüberflog, für ein Interview, also das kommt nicht von den Spielern. Das ist wirklich das, was ich dieses bisschen Wichtigtuerische, das ich vorher erwähnt habe, das dann durchscheint. Das muss alles organisiert sein, weil es bei uns drüben ist halt auch nur 5 Minuten, dann ist halt auch hier nur 5 Minuten. Weil nachher gingen die Spieler ja aufs Eis mit Berner Junioren und Schweizer Kindern trainieren. Und das war dann wieder völlig lockere Atmosphäre. Also es kommt wirklich nicht von den Spielern aus.
Ja, das ist höchstwahrscheinlich. Ja, das ist ja bei vielen auch, glaube ich, so, dass die ein Stück weit dann die NHL als, ja, wie soll ich sagen, abgehoben wahrnehmen oder dass es da alles, so wie du auch gesagt hast, dass es alles sehr, sehr durchorganisiert ist. Und ich finde auch, dass gerade dann in solchen Momenten, und da zählt sicherlich das Spiel heute Abend dann in Berlin auch dazu, dass man das doch bestmöglich nutzen sollte, eben als Plattform. Am Ende des Tages gewinnt ja die NHL auch nur dadurch, ne? Also.
Sie wollen sich halt das so als shiny Thing halt präsentieren während dem Spiel, und das ist ihnen definitiv gelungen. Ich meine, also mehr als das ist fast nicht möglich gestern, und das kümmert sie dann wahrscheinlich auch nicht groß, was jetzt die europäischen Journalisten da denken oder nicht denken. Das ist sekundär. Ja, ist halt einfach so.
So ist es. Also, ich danke dir. Das hat Spaß gebracht. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und
Gerne, danke.
bleib gesund. Danke dir.
Dir auch.
Bis
Alles
dann.
liebe Grüße nach Deutschland. Ciao.
Ciao, ciao.
Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
So, und damit geht's weiter hier. Die wilde Fahrt in der aktuellen Podcast-Folge. Wir wollen den Blick über den Tellerrand werfen und die Frauen-Bundesliga, die DEFEL, thematisieren. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Daniel. Grüß dich.
Servus.
Hallo, wo erwische ich dich?
Mich erwischst du gerade zu Hause.
Ja, an einem Mittwochvormittag, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Du hast mir eben schon erzählt, ihr müsst heute ein bisschen umplanen, weil die Champions Hockey League ist in Berlin auf der Agenda. Also heute gibt es kein Training, richtig?
Genau, heute ist leider ein Training gestrichen worden von den Frauen, weil die Eisbären halt zu Hause spielen gegen Raditz-Kollhoffe, glaube ich. Und ja, gut. Ist ein freier Tag, ist eine Erholungszeit für die Mädels. Ist auch ganz gut. Sind gerade ein paar Angeschlagene dabei, aber ja, muss man mit leben.
Passiert sowas öfters, dass ihr da die Segel mal streichen müsst oder umplanen müsst, oder ist das eine Ausnahme, sowas wie heute?
Nee, das ist eigentlich eine Ausnahme, weil wir haben immer relativ Spättraining unter der Woche. Die Zeiten, die mag immer keiner so richtig haben. So von um 8:30 bis um 9:30 oder so. Also es ist schon relativ spät. Deswegen ist das heute mal momentan mal eine Ausnahme. Aber so ist es, wie es ist.
Ihr habt jetzt schon zweimal gespielt in der Saison, zweimal erfolgreich. Es gab einen, nennt man das dann Doppelspieltag, würde ich schon sagen, oder? Also ihr habt
Genau.
zweimal in Mannheim gespielt und zweimal in Overtime gewonnen. So gesehen bist du höchstwahrscheinlich mit dem Saisonstart deiner Mädels hochzufrieden.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Das ist jetzt in den letzten, ich glaube, 3 Jahren nicht der Fall gewesen, dass wir in den ersten beiden Spielen punkten konnten. Umso mehr freue ich mich dafür, dass wir von den 6 Punkten 4 mit nach Hause nehmen konnten, auch gegen Mannheim, die immer ein direkter Konkurrent für uns sind. Und ja gut, mit dem ganz jungen Team, was wir haben, ist es natürlich umso erfreulicher.
Gutes Stichwort und gute Überleitung. Du sprichst es an, ganz junges Team. Ihr habt das jüngste Team in der Frauen-Bundesliga. Ein Altersschnitt, hast du mir eben nochmal gesagt, von 18,8 Jahren.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass ihr so jung unterwegs seid? Also ist das eine strategische Entscheidung gewesen oder ist das vielleicht auch ein Stück weit einfach die Mädels, die da sind, die nimmst du halt in dein Team und dann geht es darum, irgendwie mit denen auch in jungen Jahren schon möglichst erfolgreich Eishockey zu spielen?
Ja, gut, strategisch teilweise. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, weiter auszubilden in Berlin. Wir haben viele ausgeschiedene U18-Spielerinnen, die nach Berlin kommen und ihre Karriere in Berlin weiter fortsetzen, wenn es mit der Nationalmannschaft nicht klappt. Des Weiteren ist es so, dass gerade im Nationalmannschaftsbereich die Mädels alle oder größtenteils nach Memmingen, Ingolstadt oder Planegg gehen. Hat damit zu tun, dass die Zentralisierung halt in Füssen ist und der Weg von Berlin nach Füssen alle 10 Tage oder 12 Tage doch relativ weit ist mit 650 Kilometern. Und das wollen dann weniger auf sich nehmen und somit wandern halt die älteren Spieler gerne ab. Und ja, wir haben dann das junge Team da und können dann die Älteren ärgern.
Und in dem Team, was ich auch interessant finde, wusste ich nicht, hattest du mir im Vorgespräch aber nochmal gesagt, ist auch deine eigene Tochter dabei. Als alter Hase, die ist 21, sagtest du mir, ne?
Genau, die wird 21 und ja, ist jetzt, seitdem ich in Berlin bin, seit 4 Jahren, ist sie auch mit in Berlin, macht eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau auf der Sportschule. Aha. Und ja, ist dann notgedrungen mit bei mir im Team. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, ist das wie ich, es ist ja immer natürlich eine gern genommene Frage, denn bei so einem Thema mit Vater und Tochter in einer so einer Sportmannschaft ist das, also funktioniert das immer reibungslos oder versteht sie auch, dass es dann mal, wenn es angesagt ist, aus deiner Sicht mal einen etwas strengeren Ton gibt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich versuche immer alle gleich zu behandeln. Ist natürlich klar, wenn meine Tochter mit trainiert oder mitspielt, dass in gewissermaßen die eigenen Kinder dann immer ein bisschen strenger behandelt werden, damit man nicht den Anschein hat, sie bevorzugen zu bevorzugen. Ja. Und das ist dann immer eine Gratwanderung, aber über die Jahre hinweg bin ich eigentlich ganz gut klargekommen damit und kann das auch ganz gut auseinanderhalten, Privates und Eishockey und Berufliches, sodass ich dann sage, okay, nach dem Spiel ist nach dem Spiel, dann ist wieder Familie angesagt und alles, was währenddessen ist, ist halt Arbeit, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ihr sprecht dann schon privat zu Hause viel über Eishockey und über das Team oder ergibt sich das vielleicht auch gar nicht so, weil sie auf der Sportschule ist, wie du gesagt hast und also ihr seid höchstwahrscheinlich nicht jeden Abend dann am Abendbrotstisch zusammen, oder?
Nee, das nicht. Sie wohnt im Internat. Ich habe eine eigene Wohnung in Berlin. Ja. Also man läuft sich dann schon doch recht wenig über den Weg außer im Stadion. Und ist auch ganz gut so, weil ja, sie soll ihre Freiräume haben, ich will meine Freiräume haben, sage ich jetzt mal. Und im privaten Bereich wird eigentlich relativ wenig über das Eishockey gesprochen und über die Situation, was in der Mannschaft ist. Ja, sicherlich habe ich dann ein Ohr schneller an der Mannschaft, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Das ist auch ganz gut so. Aber ansonsten ist das eigentlich sehr getrennt.
Stimmt es eigentlich, das habe ich mir nochmal durchgelesen oder einen Artikel gefunden, dass einige deiner Mädels auch durchaus eine etwas längere Anreise haben? Also sprich, dass die nicht alle aus Berlin oder dem Umkreis kommen?
Genau, das ist halt das Problem, was wir in Berlin haben. Wir haben an sich so keinen eigenen Nachwuchs von den Eisbären. Dadurch, dass halt viele Spielerinnen dann im älteren Jahrgang, ich sag mal jetzt mit 23, 22, 23, dann, wenn sie ihr Studium dann beendet haben oder einen anderen Studienlehrgang nehmen, abwandern aus Berlin, müssen wir natürlich zusehen, dass wir Spieler wieder rankriegen. Und in Berlin, dadurch, dass man keinen eigenen Nachwuchs hat, müssen wir halt sehen, dass wir aus den anderen Bundesländern wie Sachsen oder selbst aus Niedersachsen und Hamburg, wo die Mädels dann herkommen, die nach Berlin lotsen.
Mhm. Und wie ist das denn praktisch? Also wie muss ich mir das vorstellen? Die fahren dann teilweise wirklich auch unter der Woche hin und her dann zum Training, oder?
Nee, das nicht. Also die haben dann, in den Ferien ist es so, dass sie teilweise 3-4 Tage in Berlin verbringen. Mhm. Also dass sie dann mit uns trainieren. Aber jetzt in der Schulzeit haben wir so ein Agreement abgemacht, dass die am Freitag nach Berlin kommen, das Abschlusstraining mit uns absolvieren und dann am Wochenende mitspielen, wenn es möglich ist. Ansonsten fahren sie teilweise sogar direkt zu den Spielen und müssen sich dann in der Mannschaft integrieren. Also es ist jetzt nicht einfach ohne Training, wenn man ja doch ein paar Spielzüge dann einstudieren möchte, die Mädels mehr oder weniger zu integrieren.
Ja, glaube ich. In der Tat eine zusätzliche Herausforderung. Denn was ist denn, wenn wir auf Sportliche gucken, was ist denn drin aus deiner Sicht mit deiner jungen Truppe in dieser Saison.
Ja, ich glaube, wir können ganz gut überraschen. Also das ist uns, ich würde fast sagen, man unterschätzt uns zum Teil. Also die sind alle noch sehr jung, die sind unerfahren, die, also so das Übliche. Und aber ich bin der Meinung, dass die Mädels, wenn die sich dann einmal so wirklich zusammengefunden haben, sie über sich hinauswachsen können. Ne? Und das ist so dieses Pushen von Jung und dieser Ehrgeiz, den finde ich eigentlich ganz, ganz hervorragend, auch in der Mannschaft. Und dieses Zusammenhalten zwischen ganz jung und relativ alt, sage ich jetzt mal mit 21, ja, das funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass wir, also Grundziel wird dieses Jahr sein, Playoffs. Und was dann passiert, dann das steht in den Sternen.
Und ganz oben oder die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also Ingolstadt, Planegg sind da sicherlich zu nennen. Wer noch?
Ja, also für mich ist wirklich Memming dieses Jahr Top-Favorit, okay. Weil die haben an sich ihren Kader relativ stetig behalten zum letzter Saison. Ingolstadt sind 4 Spielerinnen nach Schweden abgewandert. Planegg haben einige Spieler aufgehört, beziehungsweise haben andere Funktionen übernommen und oder sind da abgewandert nach in die USA. Also es ist wie so eine Wundertüte. Man weiß noch nicht wirklich, wie man steht, wo man steht. Und das haben jetzt die Spieler am Wochenende Planegg gegen Ingolstadt auch schon gezeigt. Auch relativ enge Spiele, die zugunsten von Ingolstadt ausgegangen sind. Und aber man sieht, dass da wirklich noch nicht alles erreicht ist oder noch nicht alles hervorgerufen wird, was man, also wo man Aussagen hätte treffen können.
Zu Hause spielt ihr im Valley, das vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wussten oder aus Berlin kommen und dann vielleicht mal bei den Frauen auch vorbeigucken wollen. Hattest du mir auch nochmal erzählt und hatte ich auch nochmal nachgelesen, dass bei euch ja im Vergleich zu den anderen Stadien schon mit am meisten los ist, ne? Also kann das ein Vorteil sein, dass so eine Art Fanclub sich auch gefunden hat und euch da bei den Heimspielen supportet und anfeuert?
Also ein Vorteil ist, glaube ich, das ist es auf alle Fälle, weil es ist halt wie überall, wenn die eigenen Fans dich nach vorne brüllen, gibt es nochmal so einen Extraschub. Man will sich eigentlich immer von der besten Seite zeigen, den Fans gegenüber. Und ich glaube schon, dass die Mädels zum Teil, die jungen Mädels zum Teil ein bisschen überrascht sind, beziehungsweise ein bisschen erschrocken sind von der Kulisse dann. Aber das ändert sich dann mit der Zeit und die werden dann auch relaxter und finden das eigentlich ganz gut. Und nach dem Spielen kommt man sogar mit denen ins Gespräch. Also es ist wie für uns die eigene Fanarbeit. Und die Mädels merken dann auch, dass es für sie, dass es auch ihnen gut tut.
Du machst es jetzt, hattest du mir gesagt, 3 Jahre, ne? 3 Jahre bist du für das Team verantwortlich, 4 Jahre in Berlin. Wenn wir auf die Entwicklung des Frauen-Eishockeys mal blicken, was ich auch schon mit meinen anderen Gesprächspartnern hier in den letzten Monaten natürlich immer mal thematisiert hatte, wenn es um das Thema Frauen-Eishockey geht. Wie siehst du das? Wie hat sich das so die letzten 3 Jahre aus deiner Sicht, wo du das jetzt auch beurteilen kannst, wie hat sich das entwickelt?
Ja, entwickelt, also es hat sich schon sehr gut entwickelt. Also die Arbeit ist da schon weit nach vorne gebracht worden, auch durch die Nationalmannschaft zum Teil. Auch im ganzen ringsherum, man spricht doch wesentlich öfter über Frauen-Eishockey wie noch vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. Und ja, ich hoffe, dass das dahingehend noch eine Weile anhält oder noch ein bisschen mehr gepusht wird, auch durch die DEL jetzt und durch die DEL2, dass man da noch ein bisschen irgendwo noch mehr Gehör bekommt und noch mehr Unterstützung bekommt.
Und das hatten wir eben auch besprochen, deswegen kann ich das auch gerne jetzt nochmal fragen. Du glaubst natürlich auch, dass gerade so kommunikativ es gut wäre, wenn man auch über die Saison, über die bekannten Wege, auch gerade digitalen Kanäle, Social Media Kanäle, dann auch euch in Action sehen kann und nicht nur in Anführungszeichen, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ja positiv, dass unser TV-Partner Magenta Sport zum Beispiel auch die Frauen-WM gezeigt hat. Aber es geht natürlich auch darum, zwischendurch was zu zeigen, ne?
Genau, also es wäre schön, wenn man dadurch, dass die Spiele jetzt alle aufgezeichnet werden, dass man sich da vielleicht 2-3 Minuten rausschneidet von jedem Spiel oder über das Wochenende berichtet, dann beim in den Pausen von den DEL-Spielen, dass man da vielleicht ein paar Szenen reinschneidet und zeigt, dass es doch irgendwo doch sehenswert ist, dass die Frauen auf einem gewissen Niveau schon sind und nicht abgestempelt werden wie, naja gut, Hockey ist keine Frauensache. Mhm. Ne? Also das hat sich ja dementsprechend auch komplett gewandelt.
Ja, absolut, stimmt. Gibt es eigentlich, letzte Frage, gibt es Berührungspunkte zu den männlichen Teams der Eisbären oder ergibt sich das schon gar nicht auch unter der Woche, weil so wie du gesagt hast, ihr trainiert, wenn die Jungs höchstwahrscheinlich auch, also zumindest die Erwachsenen, die trainieren ja nicht abends so spät, ne?
Nee, die trainieren vormittags 10 bis 12 und wenn wir da abend um 8:30 aufs Eis gehen, ist von denen niemand mehr zu sehen. Also Berührungspunkte in der Hinsicht haben wir jetzt eigentlich gar nicht.
Ist das schade aus deiner Sicht? Also ich weiß, es ist dann natürlich schwierig. Also die Profis trainieren, wie gesagt, vormittags und haben ja sowieso einen straffen Terminplan mit den ganzen Spielen. Mit den Jugendmannschaften ist es höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes. Die trainieren dann ja über den Tag verteilt im Valley, oder?
Genau, also dadurch, dass es ja eine Sportschule ist, sind die U15, U17 und U20 trainieren halt auch relativ häufig Vormittag oder Mittag. Mhm. Nachmittag trainieren die Nachwuchsmannschaften, also alles, was unten drunter ist, U13 und drunter. Berührungspunkte gibt's. Also die Mädels, die schaffen sich schon die Berührungspunkte durch Social Media und allem Möglichen. Also die sind da schon mit einigen Spielern in Kontakt, mhm. auch von der U20. Und das funktioniert schon. Es sind auch ab und zu mal auch schon Spieler gesichtet worden bei den Frauenspielen, mhm. wo ich sage, okay, es funktioniert. Aber jetzt so in der Regel ist der Kontakt halt relativ gering.
Na gut, auch ein Stück weit verständlich. Aber wenn es die Berührungspunkte gibt, ist das ja auch was Positives und sicherlich richtig. Auch was, wo man dran anknüpfen kann, um das Thema Frauen-Eishockey dann auch in dem Bereich irgendwie zu manifestieren.
Genau.
Daniel, ich danke dir für deine Zeit,
gerne.
Dass wir das besprechen konnten. Drücke die Daumen. Ihr macht jetzt wie genau weiter in der Saison? Also wir hatten das Doppelwochenende in Mannheim besprochen. Wie geht's jetzt weiter?
Jetzt das nächste Wochenende geht's nach Miesbach zum EC Planegg und danach ist am 15. und 16. unsere ersten Heimspiele im Valley. Am 15. um 19 Uhr und am 16. um 13 Uhr. Nee, um 11 Uhr.
Okay. Super, dann haben wir das auch noch mit drin. Also, mach's gut, ich danke dir.
Gerne, ciao.
Ciao.